Wir sind Christel und Christian Steinbacher. Wir machen heute Fortsetzung in unserer kurzen Predigtreihe Ich und andere schwierige Menschen. Und nächste Woche wird Ursula Schulz den Abschluss dieser kleinen Reihe machen.
Ja, unser heutiges Thema heißt Auf dem guten Weg bleiben. Spannend. Letzte Woche war unser Predigtthema Bitterkeit besiegen lernen. Ich glaube, dass es für einige von euch der Anstoß war, Bitterkeit loszulassen und sie an Jesus abzugeben. Ich hoffe, dass ihr spürt, wie Jesus euch eine Last abgenommen hat und ihr in eine neue Freiheit hineinwachsen könnt. Er wünscht sich so sehr, dass wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben und immer mehr in die göttliche Freiheit hineinwachsen. Es geht jetzt darum, auf diesem guten Weg zu bleiben. Und es ist eine Aufgabe für uns, aber es ist vor allem ein Angebot, das Gott jedem von uns schenkt. Und Paulus schreibt an die Christen in der Provinz Galatien: Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Es geht also nicht um eine Laissez-faire-Freiheit, sondern um eine Freiheit, die Gottes Wesen entspricht. Und jetzt möchten wir uns das noch etwas genauer anschauen, anhand von einigen Aussagen, die Paulus an die Christen in Kolosse schreibt. Paulus schreibt ihnen, dass er beauftragt wurde, ihnen ein Geheimnis Gottes bekannt zu machen. Und er schreibt ganz konkret: Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Also, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann gilt das für dich ganz persönlich, was Paulus jetzt schreibt. Nämlich, dieses Geheimnis lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und das ist etwas, was man mit seinem Verstand nicht begreifen kann. Also ich habe zum Christi gesagt, hey, was bedeutet das? Christus in mir. Nicht nur eine unbestimmte göttliche Kraft, sondern Jesus Christus als Person durch seinen Heiligen Geist. Und Paulus erklärt, was das letztendlich bedeutet. Er schreibt weiter: Damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Wow! Anteil haben, teilhaben an Gottes Herrlichkeit, auch das ist etwas, was wir nur erahnen können, was das letztlich bedeutet. Ich denke, es bedeutet auf jeden Fall, dass wir Anteil haben an seiner Liebe. Also, dass seine göttliche Liebe in uns ist. Es heißt auch, dass wir Anteil haben an seiner Größe. Das heißt, Gott sieht dich nicht als bedeutungslos an, sondern er sieht dich als eine ganz wertvolle Person, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich dachte, das passt so richtig. Er sieht jeden von uns als ganz wertvolle Person an. Und teilhaben an seiner Herrlichkeit bedeutet auch Anteil haben an seiner Reinheit, an seiner Güte und natürlich noch viel, viel mehr. Und Paulus schreibt, Gott gibt uns diese Hoffnung. Und wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist das nichts Vages oder Unbestimmtes, so wie wir das Wort in unserem Alltag oft verwenden. Hoffnung ist in der Bibel etwas absolut Zuverlässiges, das man jetzt aber noch nicht sieht. Es ist noch verborgen und liegt in der Zukunft. Aber diese Hoffnung ist absolut zuverlässig, bombensicher.
Und Paulus macht dann noch zwei weitere starke Aussagen in seinem Brief an die Kolosser. Er sagt, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er ganz und gar. Die Kolosser haben in einem sehr abergläubischen Umfeld gelebt. Und da waren auch schon Strömungen, dass verschiedenste Irrlehren sich einschleichen wollten in die Gemeinde. Und da versichert ihnen Paulus, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er ganz und gar. Und auch wenn uns vielleicht alle möglichen Heilsversprechungen gemacht werden in unserer Zeit, philosophische, hochgestochene Gedanken, auch wenn oft gesagt wird, dass man Gott auf ganz unterschiedliche Weise finden kann, dann wissen wir doch ganz gewiss durch die Auferstehung von Jesus Christus, nur in ihm ist Gott wirklich zu finden. Und dann kommt noch eine dritte Aussage, bei der mir die Luft wegbleibt, wenn ich intensiver drüber nachdenke. Paulus hat vorhin gesagt, dass Christus in uns lebt, Christus in mir. Dann sagt er, Gott ist in Christus. Und dann folgert er ganz cool als drittes, deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Und der lebt in mir und in dir, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Und das können wir im Gebet immer wieder laut aussprechen. Wenn Zweifel kommen, so wie wir es vorher auch gesungen haben, dann dürfen wir das beten und sagen, Jesus, du hast das gesagt. Das sind nicht meine Ideen, nicht meine Schlussfolgerungen. Du hast es gesagt, du hast es mir gesagt. Ich darf das annehmen. Heute ist es Wahrheit. Du lebst in mir. Und dann schreibt Paulus weiter, was das ganz konkret für das Leben, für unseren Alltag bedeutet. Und ich lese die Kernaussagen aus Kolosser 2, 12, 14 und 15, nur die Kernaussagen. Durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus durch den Glauben zu einem neuen Leben auferweckt. Gott hat den Schuldschein auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und das bedeutet, egal wie du dich fühlst, egal wie dein Tag vielleicht gerade war, egal ob du gerade versagt hast oder dir etwas ganz toll gelungen ist, vor Gott gilt immer diese Zusage. Durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus gleichsam begraben. Aber durch den Glauben seid ihr mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung.
Ja, und wenn du dich im Spiegel anschaust, hat sich dein Aussehen vermutlich wenig geändert, seit du mit Jesus lebst. Ich hoffe aber, dass mehr Freude in dir ist. Aber Gott sieht dich anders. Er sieht nicht deine Schwächen, deine Macken. Er sieht dich nicht als Versager oder als stolzen Überflieger. Er sieht dich als einen Menschen, der Jesus ähnlich ist. Er sieht dich bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus, mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe. Und eigentlich, finde ich, ist es gar nicht zu fassen. Aber es ist wahr, weil Gott uns das zuspricht. Und diese Zusage gilt vor Gott und sie gilt auch in der unsichtbaren Welt. Und trotzdem ist das Leben mit Jesus kein Automatismus. Es geht darum, diese Zusagen im Glauben, im Vertrauen auf ihn, jeden Tag zu ergreifen und so zu handeln. Und das zu tun, was Paulus weiter an die Kolosser schreibt. Er sagt, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Ja, und was könnte das jetzt ganz praktisch heißen?
Ich nenne mal ein paar Beispiele. Für mich heißt das, ihn in alle Planungen mit einbeziehen, in alle Entscheidungen, auch in die ganz normale Tagesgestaltung. Wir machen das eigentlich fast jeden Tag, auch wenn viele Dinge feststehen, die wir zu tun haben. Aber wir bitten Jesus, leite du uns in allem. Und natürlich erst recht bei größeren Entscheidungen, ob das ein Berufswechsel ist, vielleicht Wechsel des Arbeitsplatzes oder ein Wohnungswechsel, der erforderlich ist. Aber auch so Dinge wie, was könnte denn das nächste Urlaubsziel sein? Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten, aber wir bitten Jesus, leite uns in dem allem. Eine Zeit lang haben ja viele so ein Armbändchen getragen mit der Aufschrift WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und ich finde, das ist eine tolle Erinnerung, immer wieder dran zu denken, was würde denn Jesus jetzt tun in der Situation, die vielleicht gerade schwierig ist für mich oder wo mich jemand dermaßen nervt und ärgert, wo ich mich kaum unter Kontrolle halten kann, was würde Jesus tun? Und so fragen wir auch immer wieder im Gebet, Jesus, was rätst du uns denn jetzt? Welchen Hinweis hast du für uns? Und wir bekommen nicht unbedingt immer sofort eine eindeutige Antwort, aber oft merken wir im Gehen, im Handeln, dass Gott uns leitet durch bestimmte Gedanken, die kommen, die uns in eine bestimmte Richtung lenken oder auch durch seinen Frieden in bestimmten Entscheidungen. Und so sagt Paulus weiter, richtet eure Gedanken auf Gottes kommendes Reich. Und nicht auf das, was diese Welt zu bieten hat. Und wenn er sagt, richtet eure Gedanken darauf, das heißt doch, denkt darüber nach, setzt es euch zum Ziel, beschäftigt euch viel damit. Das Ziel im Auge haben für den Sieg, wie bei einem Langstreckenläufer, der noch gar nicht sieht, wo er eigentlich hin muss, aber er hat es in seinem Inneren. Und richtet sich darauf aus, da will ich hin und ich möchte gut sein in meinem Lauf. Ich weiß ja nicht, was bei dir die Dinge dieser Welt sind, die dich reizen und verlocken und dir in der Realität, wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht wichtiger sind als die Gemeinschaft mit Jesus oder dein Engagement im Reich Gottes. Das können Hobbys oder Unternehmungen sein, vielleicht größere Urlaubswünsche, ein bestimmtes Auto, vielleicht dein Outfit oder Anerkennung vom Chef, von anderen Menschen und so weiter. Bei mir ist es zum Beispiel immer wieder der Gedanke, hey, sind in einer Mietwohnung, die ist zwar super toll, aber da ist gerade nicht so ganz klar, werden wir da wirklich bleiben können. Ja, wenn wir ein eigenes Haus hätten, das wäre natürlich klasse, aber haben wir einfach nicht. Und ich will immer wieder sagen, Jesus, ich richte mich auf dein Reich aus, auf das und vertraue dir, du bist unser Versorger. Du hast uns die vielen Jahre ganz treu versorgt, warst mit uns, du wirst das auch weiter tun. Und das ist eine Sache zwischen dir und Gott, dass du mit ihm besprichst, wie das bei dir ist, was da dich beschäftigt, was da sich vielleicht falsch in den Vordergrund drängen will, wo Jesus eigentlich den ersten Platz haben möchte. Und dann schreibt Paulus weiter, ihr habt das neue Kleid angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und diese Aufforderungen von Paulus, die machen deutlich, dass unsere Veränderung in das Wesen von Jesus ein Prozess ist, ein lebenslanger Prozess, kein einmaliges Highlight. Und er schreibt ja, ihr habt das neue Kleid angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen. Aber dann ergänzt er eben den neuen Menschen, der von Gott fortwährend erneuert wird. Fortwährend als lebenslanger Prozess. Die Bibel bezeichnet diesen Prozess als Heiligung. In diesem Wort Heiligung, da steckt das Wort heilig drin. Und heilig bedeutet in der Bibel zuallererst, dass es etwas ist, das zu Gott gehört und sich auch von allem anderen unterscheidet. Es bedeutet auch in den Dienst für Gott gestellt. Und in den Briefen des Neuen Testaments, da werden die Menschen, die zu Jesus gehören, als Heilige bezeichnet, als von Gott Geliebte. Und Gott bezeichnet uns jetzt schon so, weil wir durch Jesus gereinigt sind von allem Bösen. Für alles, was in uns böse und schlecht ist, hat Jesus bezahlt. Und es wird uns nicht mehr angerechnet. Das ist etwas so unglaublich Großes. Ich kann es mit meinem Verstand nicht wirklich erfassen, aber ich darf es immer wieder auch im Gebet Gott dafür danken.
Dr. Manfred Engeli, ein Schweizer Psychotherapeut und Seelsorger, benutzt für diesen Prozess der Heiligung, also der fortwährenden Veränderung unseres Charakters in das Wesen von Jesus, das Bild vom Alten und vom Neuen Haus. Das alte Haus ist ein Bild für uns als Mensch ohne Jesus mit allem Bösen, das in uns war. Und das neue Haus ist ein Bild für den neuen Menschen, in den uns Jesus in dem Moment verwandelt hat, als wir ihm unser Leben anvertraut haben und ihn um Vergebung für unsere Schuld gebeten haben. Und er sagt dazu, also Manfred Engeli, Heiligung verläuft bei uns nicht so geradlinig, wie wir uns das wünschen. Die Veränderung unserer Person geschieht so, wie der Frühling kommt. Da gibt es milde Tage, wo alles sprießt, und dann kommen immer wieder auch die Eisheiligen, wo einiges erfriert. Aber der Frühling kommt. Und er sagt weiter, den Veränderungsprozess der Heiligung, durch den wir immer mehr zu dem werden, wozu uns Gott eigentlich bestimmt hat, vergleiche ich mit dem schrittweisen Umzug vom alten Haus, also vom alten, gefallenen Menschen, in das neue Haus, in die individuelle Neuschöpfung, die uns Gott geschenkt hat. Also, Heiligung ist der Lernweg vom Alten in das neue Haus. Und Heiligung bedeutet, dass wir in immer mehr Bereichen unseres Lebens für immer längere Zeit ohne Rückfälle im neuen Haus leben. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, seht ihr im alten Haus so einen Haken, der ist ziemlich klein, aber das ist so ein Haken an der linken Wand. Und der hat folgende Bedeutung. Bildlich gesprochen tragen wir alle Hosenträger, die an diesem Haken befestigt sind. Und diese Hosenträger symbolisieren eine Kraft, die uns ins alte Verhalten zurückzieht oder zurückziehen möchte. Und wenn wir Rückfälle, die wir alle immer wieder mal erleben, jedes Mal treu wieder bereinigen, dann nimmt diese Zugkraft dieser Hosenträger mit der Zeit ab. Ich erkläre das gleich noch an einem persönlichen Beispiel. Und beim Wunsch, der Versuchung zu widerstehen, also das Ziehen der Hosenträger zu überwinden, kommt uns Gottes Gnade als Gegenkraft zu Hilfe. Jesus ermutigt uns zu widerstehen und er zieht uns auf das Ziel zu. Er hilft uns nach einem Rückfall wieder auf und lädt uns zur Rückkehr ins neue Haus ein. Und jetzt ein Beispiel von mir. Als unsere Kinder noch klein waren, kam ich immer wieder an meine Grenzen und ich habe sie dann auch angeschrien, wenn sie sich zum Beispiel gestritten haben oder wenn sie irgendwie viel Blödsinn gemacht haben. Aber oft wurde mir dann bewusst, dass ich nicht richtig reagiert habe. Nicht mit der nötigen Ruhe und auch Festigkeit. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Kinder um Vergebung gebeten, habe Jesus dann auch gebeten, schenk mir deine Geduld und deine Selbstbeherrschung. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe gesagt, bitte erinnere mich in solchen Situationen, dass ich ruhig bleibe und nicht ausraste. Und ich habe dann auch die Kinder gebeten, mich zu erinnern, wenn ich zu laut werde. Und einer unserer Söhne, der hat dann schon gesagt, also Mama, wir hören gut, du brauchst jetzt nicht schon wieder laut werden. Und ein anderes Beispiel von mir, wie ich diesen Veränderungsprozess mit Jesus gelebt habe. Ich habe mich immer wieder selbst dabei ertappt, dass ich mich in verschiedenen Situationen über andere Menschen erhoben habe. Wenn sie irgendwas nicht so gut hingekriegt haben. Und da habe ich dann innerlich auf sie runtergeschaut und gedacht, das kann ich aber eigentlich besser. Und mir ist bewusst geworden, dass das nicht richtig ist, dass ich sie überheblich beurteilt habe, dass ich sie gerichtet habe, wie die Bibel es ausdrückt. Und auch da habe ich Jesus dann um Vergebung gebeten und um Veränderung gebeten. Und inzwischen merke ich, dass das nur noch ganz selten passiert. Auch bei meinen Kindern, mit dieses Beispiel, die Abstände, wo es passiert ist, wurden immer größer. Aber ich muss immer noch auf der Hut sein und ich bemerke, wie Jesus da an mir gearbeitet hat. Und diesen Prozess, diesen Weg der Heiligung, kann man auch durch die aktuelle Neurobiologie sogar wissenschaftlich erklären. Wir haben in unserem Gehirn mehrere Milliarden Verknüpfungen der Nervenzellen. Und wenn wir zum Beispiel etwas sehen, wird das Sehzentrum aktiviert im Gehirn, aber auch unsere Gedanken und Erinnerungen, auch schöne oder unangenehme Gefühle. Und wenn wir nun Dinge lernen und häufig bestimmte Dinge tun oder auch denken, dann werden bestimmte Verknüpfungen verstärkt. Und bildlich gesprochen werden aus schmalen Trampelpfaden auf einmal breite Fahrstraßen in unserem Gehirn, richtige Autobahnen. Und um alte und schlechte Gewohnheiten zu überwinden, müssen die entsprechenden Autobahnen quasi ausgetrocknet werden und neue Autobahnen gebahnt werden. Und das geschieht durch längere Übungs- und Lernprozesse, durch ganz beharrliches Dranbleiben. Und manchmal dauert es Monate oder vielleicht auch Jahre.
Thomas Harry, der vielleicht manchen durch seine Artikel und Bücher bekannt ist, der berichtet in diesem Zusammenhang von seinen Jahresgebeten. Jedes Jahr formuliert er ein kurzes Gebet für einen Lebensbereich, bei dem er gemerkt hat, dass er Veränderung braucht. Sein erstes Jahresgebet, das hieß, mache aus mir einen großzügigen und freigebigen Menschen. Und dieses Gebet hat er auf ein Kärtchen geschrieben, hat es immer und überall bei sich getragen, so dass er häufig daran erinnert wurde, Gott im Gebet darum zu bitten. Es war ihm nämlich bewusst geworden, dass er besonders seiner Frau und seinen Töchtern gegenüber oft ziemlich knausrig war. Und nach einem Jahr hat er seine Frau gefragt, ob sie eine Veränderung bei ihm bemerken könnte. Und sie hat ihn angelächelt und hat gesagt, bete noch ein Jahr. Und das hat er getan. Und nach 2 Jahren wurde die Veränderung deutlich sichtbarer. Er konnte freigebiger mit Geld umgehen, gerade auch innerhalb der eigenen Familie und auch darüber hinaus. Also es geht nicht nur um Gebet, sondern es geht auch darum, konkret neue Verhaltensweisen einzuüben, da dran zu bleiben. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich erzähle eine, die habe ich möglicherweise schon mal erzählt, aber ich glaube, das macht nichts. Als junger Erwachsener hatte ich sehr viel mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen, mit Selbstanklagen, Selbstverdammnis. Und dann habe ich angefangen, Gottes Wort, das er mir zuspricht, immer wieder zu beten. Zum Beispiel Römer 8, Vers 1, wo es heißt, es gibt keine Verurteilung für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Und das habe ich über Wochen, über Monate, das habe ich sogar über ein paar Jahre gemacht. Immer wieder, wenn das kam, das hat schon mit der Zeit abgenommen. Aber eben, ich habe gemerkt, ich bin da noch längst nicht fertig. Und ich habe das immer wieder gebetet und Gott dafür gedankt und durfte Veränderung erleben.
Und immer wieder habe ich Kärtchen gefunden mit diesem Vers drauf. Am Schreibtisch, in der Küche, auf dem Tisch, an verschiedenen Stellen.
Ja, und ich will auch euch einladen, alle eure Lebensbereiche bewusst Jesus zu unterstellen. Wir brauchen uns nicht aus eigener Kraft verändern. Wir dürfen diesen Prozess ganz Jesus überlassen. Gott entlastet uns mit seinem Angebot, dass wir ihm alles übergeben dürfen und überlassen dürfen. Jesus bietet das jedem an und er spricht zu uns, kommt alle her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Und ich möchte auch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich für uns hingegeben hast, für uns Mensch geworden bist, die Herrlichkeit beim Vater, alle Macht, alle Vollmacht, die du hattest, hast du abgegeben, hast dich erniedrigt, hast Hunger und Durst gehabt und Schmerzen wie auch wir, hast Missverständnisse erlebt und bewusste Verleumdungen, hast dich verspotten lassen und bis ans Kreuz bist du gegangen, weil du uns so sehr liebst. Und ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in diesen Prozess der Veränderung, dass wir immer mehr dir ähnlich werden, deinem Wesen. Danke, Jesus, dass du es wirkst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns deine Gnade dazu schenkst, dass wir das nicht mit eigenen Tricks und Anstrengungen erreichen müssen, sondern uns immer wieder zu dir flüchten können und sagen, Jesus, gerade jetzt brauche ich dich besonders. Hilf mir, wirk du in mir durch deinen Geist. Und danke, dass du es so gerne tust. Amen.